D-Radio Wissen 100.
Unser Hirn ist ja faul. Ne? Oder drücken wir es positiv aus, es arbeitet sparsam und möglichst effizient. Um Informationen möglichst schnell verarbeiten zu können, neue Infos möglichst schnell mit alten verknüpfen zu können, sortiert das Hirn automatisch in Kategorien ein. Unser Hirn packt Dinge in Schubladen, die ordentlich beschriftet sind. Das macht auch Sinn. Ist gut, wenn unser Hirn, knurrendes Raubtier mit großen Zähnen, möglichst schnell in der Schublade entdeckt, auf der Achtung Gefahr draufsteht. Schubladen sind also erstmal praktisch, sind überlebenswichtig sogar. Ohne Schubladen könnten wir gar nicht das alles verarbeiten, was wir so wahrnehmen. Gleichzeitig sind Schubladen aber auch problematisch, besonders wenn es um Menschen geht, weil wir oft falsch einsortieren, oberflächlich, weil die Schubladen falsch beschriftet sind. Vorurteile. Gut, dass wir Menschen ein Bewusstsein haben und diesen Prozess bemerken können. Wir können Menschen aus unseren Schubladen holen, sie anschauen, sie kennenlernen und sie in eine andere Schublade stecken. Ja, wir können ihnen sogar eine eigene bauen, wenn sie in keine andere reinpassen. Vorurteile. Schublade auf, Schublade zu, heißt die Sendung. Niloufer Elhami ist bei mir im Studio. Könnt ihr in die Schublade 100 Redakteurin packen, wenn es da eine gibt? Hallo Nilo.
Gerne, hallo.
Wir wollen gleich nochmal über die Schubladen in unserer beiden Köpfe reden in dieser Sendung. Aber jetzt erstmal, in was für Schubladen wirst du so gesteckt? Und das ärgert dich dann vielleicht.
Ja, was heißt denn, das ärgert mich, aber das nervt schon ein bisschen. Also ich bin ja im Iran geboren, ich habe dunkle Haare, dunkle Augen und ich werde relativ häufig für eine Inderin gehalten. Vor allem im Sommer, wenn ich so ein bisschen braun gebrannt bin oder wenn ich so meine langen Haare wie heute in einem Zopf trage. Und früher hatte ich sogar ein Nasenpiercing und wenn ich dann auch noch zum Beispiel einen bunten Schal um den Hals hatte, dann war anscheinend dieser, ich nenne das mal Ethnofaktor, so stark, dass ich da sehr häufig eben für eine Inderin gehalten wurde. Und ich denke so, aber wie kommst du drauf? Nur weil ich jetzt, das ist so einfach, ja, mit dem bunten Schal und Nasenpiercing und lange Haare im Zopf, das reicht? Irgendwie manchmal merkwürdig.
Bei mir ist es irgendwie, naja, so ein anderes Klischee. Ich bin ja relativ groß, kräftig und habe auch einen ordentlichen Bauch. Und in Clubs oder Konzerten erlebe ich es immer wieder, dass wenn ich mich so durch die Menge drängel, ne, weil ich nach vorne will oder so, dass mir dann so gestandene Kerle irgendwie, die drehen sich so um nach dem Motto,
was machst du da?
Genau, dann sehen die mich, halten kurz inne und dann nicken die so und klopfen mir auf meinen Bauch.
Und werden auf so einmal freundlich.
Oder so auf die Schulter. So, du großer Kerl, ganz lieber. So, als ob sie mich wie so ein
Bären
beruhigen wollen. Und das passiert mir echt immer wieder. Und da habe ich dann auch das erste Mal gemerkt, dass ich da tatsächlich in eine Schublade gepackt werde, nur weil ich eben relativ großer Mann
aber
und ein bisschen Bauch bin.
Weil die dann so sich umdrehen und auf einmal Respekt haben vor deine Figur, oder wie erklärst du
das? Ja, irgendwie schon. Aber dann ist gleichzeitig auch dieses Tätscheln vom Bauch. Es ist so,
das
es ist so komisch,
ja,
übergriffig.
Mega übergriffig. Ja, total.
Ganz, ganz komisch. Wir lernen heute drei Menschen kennen, die nicht in Schubladen passen wollen, die unser Schubladendenken vielleicht auch ein bisschen in Frage stellen oder die sogar darunter leiden, dass sie ständig einsortiert werden.
Ja, wir lernen zum Beispiel einen Mann kennen, der immer wieder gefragt wird, ey, weißt du, wo hier eine Reggae-Party ist oder hast du ein bisschen was zu rauchen? Und dieser Mann heißt Isaiah Lopez und ist genervt von diesen Fragen. Der ist Amerikaner und der ist genervt, weil diese Fragen ständig kommen, seitdem er in Berlin lebt und das nur, weil er schwarz ist.
Ketan aus Köln wird auch in eine Schublade gesteckt und zwar in die Schublade verrückter Künstler. Und es geht bei ihm auch ganz gut. Schließlich nennt er sich selbst Liebesbeauftragter und Beauftragter für den Weltfrieden. Aber mit diesen Schubladen würden wir es uns mal wieder zu einfach machen. Denn mit dem, was Ketan so tut und sagt, lohnt es sich, auseinanderzusetzen. Und genau das tun wir. Und lernen einen spannenden Menschen kennen, der an unseren Schubladen rüttelt.
Und dann geht es um Ludovic Mohammed Zahed. Der ist Imam. Und vielleicht ist jetzt schon bei euch die erste Schublade aufgegangen. Und hier kommt aber die zweite Info. Ludovic Mohammed Zahed ist schwul. So. Und schon passt die Schublade nicht mehr ganz. Wir hören die Geschichte von einem jungen Mann in Algerien, der in der Moschee merkte, dass er auf Männer steht. Und trotzdem wurde er Imam.
Vorurteile, Schublade auf, Schublade zu. Das ist die 100 heute. Schön, dass ihr dabei seid. Am Mikro Paulus Müller. Hi.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, die 100. Es geht um Schubladen in unseren Köpfen heute. So, und liebe Wessis, ich sag mal Sachsen, Erzgebirge, Zwickau, Brandenburg. Ah, und was denkt ihr? Bestimmt irgendwann auch Neonazis, Rechte, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus. Das ist die Wessi-Schublade für die ostdeutsche Provinz gewissermaßen, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Und mit der Schublade können wir es uns total einfach machen. Wir sind nämlich anders. In Berlin-Kreuzberg, in der Kölner Innenstadt, in Hamburg, da sind wir total weltoffen und so. Multikulti, schönes Miteinander. Isaiah Lopez ist US-Amerikaner, er ist schwarz, er lebt in Kreuzberg und er sagt, so viel Rassismus, so viel Schubladendenken wie dort, wie in Deutschland, hat er noch nie erlebt. Vor allem von jungen, aufgeschlossenen Menschen, also von Menschen wie uns. Hannah Ender hat ihn getroffen und hat sich Beispiele erzählen lassen.
When I first moved to Berlin, I was in a grocery store just doing my shopping and I saw two white people in their 20s.
Kurz nachdem ich nach Berlin gezogen bin, war ich dort in einem Supermarkt am Kottbusser Tor einkaufen. Und da habe ich gemerkt, wie mir zwei weiße Kids um die 20 im Kaisers immer gefolgt sind. Ich habe mich gefragt, warum machen die das? Finden die mich süß oder was wollen die von mir?
Das ist Isaiah Lopez, 36 Jahre alt. Er trägt seine krausen Haare zu so einem kurzen Afro, dazu eine Vintage-Lederjacke und Röhrenjeans. Isaiah lebt seit 10 Jahren in Berlin, genau genommen in Berlin-Kreuzberg. Genau da, mitten im hippen Multikulti-Stadtteil, wo 184 Nationalitäten nebeneinander leben. Ich treffe Isaiah in einem arabischen Café ganz in der Nähe vom Kotti, da, wo ihm im Supermarkt zwei 20-Jährige gefolgt sind.
And they waited for me as I was, you know, preparing to exit the shop.
Draußen haben sie mich angesprochen. Hey, und ich habe gesagt, hi. Und die meinten, wir sind auf der Suche nach was. Ich so, okay, nach was sucht ihr denn? Naja, du weißt schon, wir suchen nach was. Ich so, okay, na vielleicht könnt ihr mir erklären, nach was ihr sucht. Und sie meinten, naja, wir suchen was zum Kiffen. Und ich meinte nur, oh, sowas habe ich nicht, ich kiffe nicht. Und dann haben sie mich gefragt, naja, weißt du vielleicht, wo wir was bekommen können?
Isaiah schüttelt den Kopf. Er ist immer noch super empört, wenn er diese Geschichte von dem jungen Paar erzählt, das ihn gefragt hat, ob er Gras verkauft oder irgendwie weiß, wo sie welches herbekommen können. Seit er 2007 nach Berlin gezogen ist, ist ihm das schon häufig passiert und er hat ganz lange Zeit irgendwie überhaupt nicht verstanden, warum.
Und da ist es mir dann plötzlich klar geworden, die Leute fragen mich ständig nach Gras und ob ich Drogen habe, weil ich schwarz bin.
Isaiah kommt ursprünglich aus L.A. und hat dort Kunst und Fotografie am Art Central College of Design studiert. Er hat dann in Amsterdam und London gelebt, bis Freunde ihn überredet haben, nach Berlin zu ziehen. Weil Berlin so cool ist, weil es hier eine super Kunstszene gibt, weil Berlin so offen und liberal ist. Aber Isaiah erzählt mir, dass er noch nie so häufig mit Vorurteilen konfrontiert gewesen ist wie hier. Ausgerechnet in meiner Heimatstadt, in der ich mal das Gefühl habe, jeder darf hier genauso sein, wie er will. Durchgeknallt, spießig, Punk, Hipster, weiß, schwarz. In Berlin, das sich so weltoffen und tolerant gibt, genau hier ist Isaiah permanent mit Stereotypen konfrontiert. Dieselben Kids, die ihn am Kotti nach Gras gefragt haben, wollten danach wissen.
Yeah, we'd like to go out somewhere, we're looking for a reggae party. And I said, yeah, I don't really listen to reggae, so. And then they were just really shocked.
Und ich so, nee, ich höre kein Reggae. Und die beiden waren richtig geschockt und mich angeglotzt, als würde ich sie komplett verarschen und fragten mich, welche Musik hörst du denn? Und ich so, naja, eher so Radiohead und Tricky. Die konnten beide nicht glauben, dass ein schwarzer Typ keinen Reggae hört.
Isaiah raucht kein Gras und er hört auch kein Reggae. Den beiden 20-Jährigen, die sich selbst wahrscheinlich für super open-minded halten, passt das überhaupt nicht in ihr Weltbild. Dazu ist Isaiah auch noch schwul. Etwas, was in den Köpfen erscheint, auch alles durcheinander wirbelt. Ein schwarzer Schwuler? Du bist schwarz. Ergo kannst du gar nicht schwul sein. Weil Schwarze kiffen, hören Reggae oder Hip-Hop und stehen auf Frauen mit Big Booties. Das ist das Klischee, das wir alle so im Kopf haben. Und deswegen kommt es ziemlich oft vor, dass Isaiah in der Schlange von einem Berliner Schwulenclub steht und ihn die Leute irritiert mustern.
I've been told, well, you do know that this is a gay club or you do know that this is a gay bar. Or I've been, you know, thinking of myself as a very charming person talking to a guy for 30 minutes and then he's asking me, are you gay? And I'm thinking, what about me is not reading gay? I don't think that I'm so terrible at flirting that it's not, or so awkward at flirting that it shouldn't be obvious. If I'm talking to a guy there, that he doesn't kind of pick up on the fact that, yes, I am gay.
Hallo, ja, ich bin schwul. Isaiah hat beide Arme ausgebreitet und schaut mich mit fragenden Augen an. Wir müssen beide lachen. Dabei ist es gar nicht lustig, sich permanent gegen dieses Schubladendenken zu wehren. Manche schwule Männer sind irritiert, wenn Isaiah mit ihnen flirtet, weil sie Schwulsein mit Weißsein verbinden und irgendwie verwirrt sind, wenn ein schwarzer Schwuler auftaucht. Dazu kommt, gerade in der Berliner Schwulenszene, die sich selbst als sehr inklusiv und weltoffen ausgibt, gibt es ganz viele typische Klischees über schwarze Männer, erzählt mir Isaiah. Du bist schwarz, du hast einen großen Schwanz. Du bist schwarz, du bist ein guter Liebhaber. Es nervt, sagt Isaiah, weil ihn diese Kommentare reduzieren auf ein Stück Fleisch. Weil sein schwarzer Körper komplett übersexualisiert wird. Und weil ihm damit ständig klar gemacht wird, du bist anders als wir.
One colleague was telling me how he had.
Ein Arbeitskollege hat mir mal erzählt, er habe vor kurzem seine besondere Vorliebe für schwarze Männer entdeckt. Er wollte wissen, wie es wohl wäre, mit einem schwarzen Mann Sex zu haben. Und er erzählte mir auch, schwarze Männer würden anders riechen. Und dann hat er sich zu mir gebeugt, ist mir ganz nahe gekommen, roch an mir und meinte, ja, du riechst auch anders.
Lange Zeit hat Isaiah überhaupt nichts gesagt, hat immer wieder runtergeschluckt, wenn er sich solche Kommentare anhören musste. Aber irgendwann konnte er nicht mehr.
Ich habe in einer Bar als DJ gearbeitet und eines Tages kam ein Gast zu mir und hat mich gefragt, ob ich einen Song von Grace Jones auflegen könnte. Aber ich hatte ihre Musik nicht und das hat ihn unheimlich aufgeregt. Er hat eine riesen Show abgezogen und seinen Frust kundgetan darüber, dass ich nicht Grace Jones hatte. Er meinte zu mir, du musst diesen Song haben, du bist doch schwarz.
Isaiah ist ziemlich ruhig, als er mir das erzählt, aber innerlich sagt er, hat es damals in ihm gebrodelt. Es war genau der Satz zu viel von den tausenden Sätzen, die er sich immer anhören musste. Nein, er raucht kein Gras. Nein, er hört kein Reggae. Nein, er steht nicht auf Frauen. Nein, er hat nicht Grace Jones dabei. Es hat ihm irgendwann gereicht. Dieses Mal wehrt sich Isaiah. Er hat keine Lust mehr, dem Klischee von einem schwarzen Mann zu entsprechen.
It was really annoying because I feel like there are all these things that I'm supposed to display as a black person. There are things that I'm supposed to mirror. There are things that I'm supposed to represent.
Es hat mich echt geärgert, weil ich das Gefühl habe, dass ich immer all diese Dinge repräsentieren muss. Schwarze müssen so sein und Schwarze müssen das tun und Schwarze müssen sich so und so verhalten.
And so I explained to him that there's nothing that I have to have, do, be, possess or mirror.
Also habe ich dem Gast erklärt, dass ich gar nichts tun muss, nur weil ich schwarz bin und dass so eine Äußerung rassistisch sei. Und da ist er super wütend geworden und meinte, nenn mich nicht Rassist, ich bin schwul, ich kann kein Rassist sein. Aber natürlich kannst du Rassist und schwul sein.
Of course you can be racist and gay.
Isaiah sagt dem schwulen Gast, dass er niemanden oder nichts entsprechen muss, nur weil er schwarz ist. Und er sagt ihm, dass seine Aussage ziemlich rassistisch ist. Rassist? Das hört der schwule Gast gar nicht gerne über sich. Uns würde es wahrscheinlich genauso gehen. Rassist ist was Böses. Rassist, das ist der weiße Neonazi aus Brandenburg, der Molotow-Cocktails auf Flüchtlingsheime wirft. Aber doch kein schwuler Kreuzberger. Der beschwert sich beim Inhaber der Bar, dass sein DJ ihn als Rassisten beschimpft hat.
And I was approached by my supervisor who said to me, you're being too sensitive.
Mein Boss kam auf mich zu und sagte mir, du bist zu sensibel. Wenn mir als Deutscher jemand sagen würde, spiel doch mal Schlager, dann hätte ich kein Problem damit. Das ist kein Rassismus.
But that definitely wasn't racist.
Klar, als Außenstehender liegt es nahe zu sagen, come on, war ein blöder Spruch von einem Typen, aber reg dich nicht so auf, relax. Aber Rassismus fängt genau da an, wo wir beim Anblick von einem Schwarzen denken, oh, der vertickt bestimmt Gras oder oh, bestimmt hat er Ahnung von Soulmusik oder Rap. Das sind Gedanken, die ich kenne, die jeder von uns kennt. Wir können total aufgeschlossen sein und die Welt bereist haben, aber trotzdem sind wir nicht frei davon. Und je länger ich Isaiah zuhöre, desto mehr verstehe ich, dass es diese vielen Schubladen gibt, in die Menschen ihn permanent reinstecken wollen und gegen die er sich tagtäglich wehren muss.
And so as a black person, you're constantly in these situations where you have to decide whether or not you disrupt a racist narrative.
Als Schwarzer bist du permanent in Situationen, in denen du dich entscheiden musst, ob du dich gegen solche Äußerungen wehrst oder darüber hinwegsiehst. In diesem Job war ich ständig in der Situation. Soll ich mich jetzt gegen diese rassistischen Sprüche wehren oder soll ich meinen Mund halten, weil ich das Geld brauche?
Or do I keep my mouth shut because actually I need the money from this job? And so after years of dealing with that, I think I just reached my limit that night.
An diesem Abend hatte Isaiah einfach eine Grenze erreicht. Es war seine letzte Nacht als DJ in dem Club, weil er sich zum ersten Mal gegen einen rassistischen Spruch gewehrt hat. Für Isaiah war das sowas wie eine Befreiung. Er hat sich seine Würde zurückgeholt und dafür seinen Job verloren. Sein Boss sagt ihm nämlich, er braucht gar nicht wiederzukommen. Er habe zu sensibel reagiert und sei unprofessionell.
And for me, that became a teachable moment where I realized.
Für mich war das der entscheidende Moment. Ich habe kapiert, ich bin immer derjenige, der etwas tun muss. Ich soll nicht zu sensibel sein. Ich soll meine andere Wange hinhalten. Ich soll anders denken. Wir, die Opfer von Rassismus, sind in der Verantwortung. Wir sollen unser Verhalten ändern. Aber es ist nie die Gesellschaft, die sich ändern soll.
Never the responsibility of society to change itself.
Isaiah geht mit diesem Schubladendenken seitdem anders um, meistens jedenfalls. Er konfrontiert uns, diejenigen, die ihn mit Rassismus konfrontieren. Das ist anstrengend für ihn und für uns, weil er uns nämlich den Finger immer wieder tief in die Wunde legt und uns eigentlich zeigt, wie dämlich manche unserer Fragen sind.
Sometimes, for example, when I'm asked, do you, you know, where can we get some drugs, I say, do I look like I can tell you where? Or if someone says, are you gay? What about me doesn't appear to be gay? You know, sometimes I have these great answers and other times you just don't know what to say.
Wenn ihn jemand fragt, ob er Drogen verkauft, fragt Isaiah zurück, sehe ich so aus, als wüsste ich, wo es Drogen gibt? Wenn jemand in Frage stellt, dass er schwul ist, fragt er, was an ihm nicht schwul aussehen würde. Isaiah dreht den Spieß einfach um. Er ringt uns eine Antwort ab. Und ich möchte wissen, was das mit ihm macht, solche ständigen Kommentare, gegen die er sich wehren muss. Ja, und ich erwarte irgendwie, dass er sowas sagt wie, es macht mich wütend oder es macht mich traurig. Aber er sagt etwas, das noch viel schlimmer klingt.
For me, this can never be a home. Being confronted with stereotypes, racial slurs, microaggressions.
Für mich wird das nie ein Zuhause sein, weil ich ständig mit Stereotypen und rassistischen Kommentaren konfrontiert bin. Ich habe nicht das Gefühl, Teil dieser Gesellschaft zu sein.
A part of this society. And of course, I can't speak for every black person and I have a lot of black friends.
Ich kann nicht für jede schwarze Person sprechen. Ich habe viele schwarze Freunde hier in Deutschland und das ist ihre Heimat, die fühlen sich hier zu Hause, was auch immer kommen mag. Aber für mich ist das kein Ort, an dem ich atmen kann.
But for me, I just feel like, yeah, this is not a place where I can breathe.
Um halbwegs wieder Luft zu bekommen, musste Isaiah Lopez diese ganzen Erfahrungen rauslassen, verarbeiten. Sein Ventil war die Kunst. Aus all den Stereotypen und Kommentaren, die ihm jemals an den Kopf geworfen wurden, hat Isaiah ein Kunstprojekt gemacht. Der Titel: Things you can tell just by looking at him.
I went back into my memory and I started writing down all of the things that I could remember that were said to me during the course of my life here in Berlin that could fit on a t-shirt and could have a sort of obvious context to race and racism.
Er hat sich hingesetzt und versucht, sich an all diese Sprüche zu erinnern, die ihm Leute entgegengeworfen haben. Und er hat sie auf T-Shirts gedruckt. Auf dem Blog Him Noir, also zu Deutsch eher schwarz, hat er dann Fotos von sich mit den T-Shirts gepostet. Isaiah mit einem weißen T-Shirt, auf dem in schwarzen Buchstaben steht, wo können wir Drogen herbekommen? Oder ich wusste nicht, dass du schwarz und schwul bist. Das Kunstprojekt wird ein großer Erfolg. Sogar die New York Times berichtet über Isaiah. Aber es bleibt ein Kunstprojekt. Isaiah trägt die T-Shirts nicht im Alltag. Warum eigentlich nicht, will ich wissen. Ich meine, das ist doch der beste Weg, viele Menschen zu erreichen und was zu bewegen.
If you were wearing them on a daily basis, wouldn't you reach more people?
What people need to understand is that there's a danger in being a non-white person in a racist society. And
als nicht weiße Person läufst du permanent Gefahr, angemacht oder angegriffen zu werden. Und auch wenn mir das hier in Berlin noch nicht so oft passiert ist, also physische Gewalt, wenn ich diese T-Shirts tragen würde, könnte es passieren. Und davon brauche ich nicht noch mehr.
I don't need any more of that.
Konfrontation ist anstrengend und es könnte sogar gefährlich sein, vor allem wenn man schwarz ist, so wie Isaiah. Er hat in seinem Leben viele Verletzungen erfahren, einfach weil andere ihm ungefragt und immer wieder gesagt haben, wie und wer er sein soll und wer nicht. Dass er keine Lust mehr darauf hat, das kann ich verstehen. Darum will er mit seinen T-Shirts auch weniger den durchschnittlichen Weißen wie mich erreichen, sondern Leute, denen es so geht wie ihm.
So there are other people of color who write to me and say, your project made me think about the racism that I experience.
Mir haben viele farbige Menschen geschrieben und gesagt, dein Projekt hat mich echt zum Nachdenken gebracht über den Rassismus, den ich selbst als Latino oder Asiate erlebe. Oder jemand schrieb mir, meine Tochter ist halb weiß, halb schwarz, und als ich ihr dein Projekt gezeigt habe, hat sie sich sofort darin wiedergefunden, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Das inspiriert mich, dass Menschen da draußen dasselbe erleben und nicht wissen, wie sie darüber sprechen können und das Gefühl haben, sie erleben das allein in einem Vakuum. Und mein Projekt zeigt ihnen, nein, tust du nicht. Ich habe diese Erfahrungen auch gemacht.
Zum Schluss frage ich Isaiah, was müssen wir tun, damit dieses Schubladendenken aufhört, damit wir nicht automatisch denken, dass ein Schwarzer immer Gras am Start hat? Damit wir nicht verwundert die Stirn runzeln, wenn Isaiah in einem Berliner Schwulenclub in der Schlange steht. Ich meine, wie können wir das ändern? Isaiah schaut mich verwundert an. Und statt einer Antwort stellt er mir ganz viele Fragen.
What is your relationship to the society that you've grown up in that is racist? A society where, again, people who are not white are having different experiences than people who are white. How do you feel about that? How do you confront that in your day-to-day life?
Wie ist mein Verhältnis zu der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin? Wie gehe ich damit um, dass Menschen, die nicht weiß sind, in dieser meiner Gesellschaft andere Erfahrungen machen als ich? Fragt mich Isaiah. Und ich verstehe, was er meint. Warum soll ausgerechnet er, der Afroamerikaner, mir Antworten darauf geben? Hinterfrag dich selbst. Welche Stereotype habe ich über Andersfarbige? Ist mir überhaupt bewusst, wenn ich in Schubladen denke? Und wenn das andere tun, was tue ich dagegen? Viele dieser Fragen schwirren in meinem Kopf, als ich mich von Isaiah in dem Café in Kreuzberg verabschiede. Der Kellner bedankt sich bei uns und fragt, wer Isaiah ist und warum ich ihn interviewt habe. Er ist ein Künstler, antworte ich. Ah, ein Sänger, antwortet der Kellner und mustert den Afroamerikaner. Nein, sagt Isaiah und seufzt. Ich bin kein Sänger.
Und da ist sie wieder, die Schublade. Hannah Ender hat Isaiah Lopez für die D-Radio Wissen 100 getroffen.
D-Radio Wissen 100.
Hier ist dieses D-Radio Wissen, hier ist dieser 100 und hier sind Niloufar Elhami und Paulus Müller. Nilo, wir haben es ja gesagt, wir wollen auch mal über die Schubladen sprechen, die wir so in unseren Köpfen haben, wir beide so. Nilo, was sind denn deine Schubladen?
Schwierig. Wir haben ja im Vorfeld der Sendung lange diskutiert und gesprochen, was Schubladen sind, was Vorteile sind, was man so auspacken kann, also was man von sich preisgeben möchte. Und ich sag mal, ich nenne jetzt ein paar Stichpunkte oder ein paar Begriffe, bei denen ich immer denke, das sind Menschen, die auf den ersten Blick sehr anders sind als ich. Ich sag jetzt mal, kirchlich-religiöse Menschen, ja, Bonzen, Eliten, Menschen mit Geld. Das sind so Momente, wenn ich so Menschen treffe, dann denke ich, wir sind weit weg voneinander.
Weit weg ist ja erstmal gar nichts Schlimmes, muss ja nicht ein Vorurteil sein, aber was sind denn deine Vorurteile gegen einen Bonzen?
Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Und hier wird es anstrengend. Man muss ja so tief in sich hineingehen, um zu sagen, so, was stört mich denn daran? Genau, die sind weit weg. Das ist ja keine schlechte Nachricht. Aber das bedeutet ja auch, dass ich denke, wir sind uns nicht ähnlich. Und Menschlichkeit, also das für irgendwas muss ja einen verbinden, damit man so eine gewisse Nähe spürt. Ne? Und wenn man das diese Menschen sofort einfach wegschiebt von sich, dann wird ja klar, wir teilen nicht die gleichen Werte. Darum geht es wahrscheinlich. Für die ist Geld wichtig oder Kirche Kirche und Gott. Für mich sind ganz andere Dinge wichtig in meinem Leben. In die Richtung geht es.
Aber es ist ja auch anstrengend, weil man eben dann über seinen Tellerrand hinausgehen muss, ne? Und dann vielleicht sich mit Themen konfrontieren muss, mit denen man sich vorher nicht konfrontiert hat.
Ja, das Absurde ist ja, ich habe gesagt, kirchlich, religiös oder Menschen mit Geld, Eliten. Also ganz ehrlich, selbstverständlich habe ich sehr gute Freunde, die gläubig sind, die katholisch erzogen worden sind zum Beispiel. Oder natürlich kenne ich auch Menschen, die in eine Familie groß geworden sind mit viel Geld. Das ist ja lächerlich. Aber diese kleinen Beispiele aus meinem eigenen Leben, aus meinem eigenen Freundeskreis reichen, wenn ich ehrlich bin, nicht aus, um diesen Reflex zu verhindern, dass wenn ich neue Menschen treffe aus diesen Kategorien, dass ich da sofort auf Distanz schalte. Das ist absurd, oder?
Das geht mir aber genauso. Also ich erwische mich manchmal dabei, dass ich, weiß ich nicht, in der Bahn fahre zum Beispiel, ja, wo du gerade Bonze gesagt hast, fällt mir das ein, sitzt dann da und dann gucke ich mir die Leute an und habe Spaß daran, die in Schubladen zu stecken.
Weil ja? Du versuchst zu raten, was
die
so machen.
Was machen die so? Was sind das für Leute? Und da gehe ich natürlich, weil ich kein Wort mit ihnen gewechselt habe, nach dem Äußeren. Und ein Beispiel fällt mir ein, wo sozusagen meine Schublade nicht gepasst hat. Und das ein schönes und auch irritierendes Erlebnis war. Da war zum Beispiel ein Typ, den ich erstmal als Bonze charakterisiert habe, hohes Tier in der Versicherung, Anzug, genau, braun gebrannt, sah aus, als ob er auch zur Kosmetik geht, also wirklich, Haare lagen perfekt, also er machte einen perfekten Eindruck.
Eitelreich,
so. Und ich würde sagen, jemand, der sich nicht um andere Leute kümmert, sondern um Geld kümmert, so. Wir steigen aus, der Mann eben auch, und da ist ein Junkie am Bahnhof, der echt richtig Probleme hat. Verkommen, kaputtes Gesicht, der war einfach total fertig. Ne? Und der Einzige, der auf diesen Mann zugeht, und zwar sofort, war dieser Typ im Anzug mit der Aktentasche, der ihm ganz liebevoll den Arm reichte und ihm geholfen hat. Krass. So, und in diesem Moment, dass diese Schublade auf einmal nicht gepasst hat, ne, da habe ich mich so erstmal über mich geärgert, aber dann eben auch gefreut. Also, es ist halt anstrengend. Er passt nicht mehr rein und diese Kategorie muss man vielleicht überdenken.
Wir haben ja auch sozusagen, ich habe ja gesagt, im Vorfeld der Sendung haben wir viel drüber gesprochen. Das ist ja auch politisch inkorrekt, über sowas zu sprechen. Genau wie, was du vorhin gesagt hast, so die allgemeine Wessi-Vorstellung von Ossis, irgendwie Rechte oder Nazis oder so. Ne?
Also, dass man die eigenen Vorurteile laut vor sich herschiebt, wie das die Trump-Anhänger in Amerika zum Beispiel
benennt und zugibt, genau. Ich habe zum Beispiel jahrelang in Leipzig studiert und ich weiß noch, dass ich einmal auf einer Party war, wo so ein Typ dabei war, den ich überhaupt nicht mochte. So ein kleiner, etwas dickerer Typ mit Glatze. Und ich dachte nur so, was macht er hier auf diese Party? Wir sind hier eigentlich irgendwie Studenten. Und ich dachte sofort, der hat hier eigentlich nichts zu suchen. Natürlich, man sieht doch, der ist rechts, der guckt so grimmig und der ist total unsympathisch. Und irgendwann hat er mich so die ganze Zeit fixiert. Und ich dachte so, Alter, was will er? Der hat bedrohlich gewirkt. Und als er dann zu mir rüberkam, war ich wirklich kurz davor zu sagen so, ey, Leute, ich brauche Hilfe. Und dann sagt er nur, sag mal, mir wurde gerade erzählt, du kommst aus dem Iran. Warst du schon mal in Isfahan? Ich bin in Isfahan geboren, muss man sagen. Ich bin aus allen Wolken gefallen.
Also das heißt, er war im Iran schon?
Das hat sich herausgestellt, das ist der größte Globetrotter, den man sich überhaupt vorstellen kann. Der war 5-mal im Iran, der war in Tadschikistan, Kasachstan, in Afrika. Also wirklich, ja, Vorurteile. Ich habe mich total geschämt.
D-Radio Wissen. 100.
Wenn Menschen nicht so recht in die Schubladen passen wollen, die wir so im Schädel haben, dann ist das irritierend. Einsortieren in Schubladen, das funktioniert automatisch, das geht ganz schnell. Passt der Wer nicht rein, dann haben wir erstmal ein Problem. Diese Menschen zwingen uns dann, sich mit ihnen zu beschäftigen und dadurch auch mit uns selbst. Wir müssen nämlich nachdenken und das kann durchaus lästig sein. Eine Lösung für das Problem ist, einfach eine neue Schublade machen. Da steht dann Spinner drauf, verrückt. Reingesteckt, nicht mehr weiter drüber nachgedacht. Gut. Rebecca Endler hat jemanden getroffen, auf den diese Schublade erstmal zutrifft.
Es gibt da jemanden, der mich schon mein halbes Leben lang immer mal wieder beschäftigt. Ein Mensch, der mich herausfordert, der mich verwirrt und der mich aber irgendwie auch beeindruckt. Und das, obwohl ich ihn gar nicht gut kenne. Er heißt Rolf Ketan Tepel. Ketan verstehen. Das ist die Mission, die ich mir aufgehalst habe. Deshalb stehe ich jetzt auch draußen mit ihm am Eierplätzchen. Und schon dieser Satz, Ketan verstehen, Damit ist er nicht einverstanden.
Begreifen zum Beispiel ist besser. Stehen zusammen ist super. Ja? Wir Deutschen, wir stehen nicht mehr zusammen. Das ist komisch. Nochmal, wir befinden uns in einer Zeit, wo das Stehen sowieso selten geworden ist. Hauptsächlich wird gesessen. Ne? Ist eine sitzende Gesellschaft, die auf Besitz basiert. Und ne, versucht sitzend das auch immer zu verteidigen. Ne? Also der Drohnenabschussarbeitsplatz heute bei den Amerikanern ist, ne, das ist sozusagen der Endpunkt. Da sitzt jemand 5000 Kilometer weg mit einem Joystick und schießt irgendwo Leute ab. Ne? Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Ja? Und dann jetzt mal nur so ein krasses Gegenbild, da findet irgendwo im Jemen oder so eine Hochzeit statt und dann kommt so eine Rakete angeflogen, wo Menschen noch gerade tanzen. Ist das nicht? Wo sind wir hier gelandet? Was ist denn da los? Und begreifen ist ein ganz wunderbares Wort. Da ist nämlich das Reifen drin, ja, das Greifen und diese Vorsilbe B. Das ist ein ganz tolles, ein starkes Wort. Es hat eine Kraft und sagt was.
Ja, dann nenne ich es Ketan begreifen. Ja. Das ist also Ketan. 60 Jahre alt, zweimal verheiratet und geschieden, 4 Kinder aus Köln. Ich würde Ketan auf dem ersten Blick als Lebenskünstler, Einsiedler oder Paradiesvogel beschreiben. Er selbst nennt sich Liebesbeauftragter und Botschafter für den Weltfrieden. Und genauso sieht er auch aus. Gandalf meets Patterson, ohne Findus. Es ist leicht, Ketan für einen Spinner zu halten oder eine Art Don Quixote. Einen anstrengenden Idealisten, einen Querulanten, der immer wieder Briefe schreibt, an die Stadt schickt und irgendetwas fordert. Nie kommt was zurück. Der verwirrte Querulant. Zack, Schublade auf, Ketan rein, Schublade zu. Ketan. Immer mal wieder poppt er auf, verbreitet irgendeine Botschaft, ich denke mir meinen Teil dazu, und dann verschwindet er wieder. Aber es gibt auch etwas, das hängen bleibt. Auch nachdem Ketan schon längst wieder verschwunden ist. Etwas Merkwürdiges oder Bemerkenswertes. Etwas, das es wert und würdig ist, bemerkt zu werden. Ich glaube, diese Wörter würden Ketan sehr gefallen. Ihn will ich begreifen. Warum? Weil ich denke, das könnte sich lohnen. In den 17 Jahren, seit ich ihn kenne, haben sich immer mehr Fragen angehäuft. Und ich will aufräumen. Mit meinen eigenen Vorurteilen und Schubladen. Was von dem, was ich denke, ist fundiert und was ist kompletter Quatsch? Und letztendlich will ich ihn begreifen, weil er jemand ist, der die Welt retten will. Und das ist schließlich was, das geht uns alle was an.
Weißt, ich bin ja Forscher gleichzeitig bei all dem, was ich da tue. Also ich sage so, also auf dem Thema, was mich interessiert, ist ja das Überleben der Menschheit. Also mich interessiert dieser Übergang in ein neues Zeitalter. Wie geht das denn überhaupt, diese Frage? Ja? Also, und ich habe es persönlich vollzogen. Ich kann sagen, ich habe eine Metamorphose gemacht von raus aus einem bürgerlich preußisch geordneten Leben, der Uhr als die Uhr anstatt mein Herz. Ich habe das wieder ausgetauscht. Mein Herz ist mein Zeitgeber, nicht die Uhr. Ne, ich renne nicht dem Geld hinterher, sondern das Geld darf zu mir kommen, okay, ja, und dann gucke ich mit Sorgfalt, wo gebe ich es hin. Ja? Das ist wichtig. So, also in diesem Sinne habe ich selber transformatorische Erfahrungen gesammelt an mir ganz persönlich und widme mich seitdem dieser Frage der gesellschaftlichen Transformation.
Und da sind wir auch schon mittendrin. Da erzählt mir jemand, dass er sich von seinem Herz leiten lässt. Und ich denke sofort, der Kalenderspruchpoet. Zack, Schublade auf, Ketan rein, Schublade zu. Wenn ich ehrlich bin, dann ist die Uhr auf meinem Handy mein Zeitgeber und nicht mein Herz. Meine Wecker, meine Deadlines und meine Termine, ohne die ich wahrscheinlich nichts schaffen würde. Und ich verdiene Geld. Ich warte nicht einfach drauf, dass es zu mir kommt. Lass dich von deinem Herz leiten. Mal ehrlich, das klingt so abgedroschen. Ich habe mir noch nicht mal die Mühe gemacht, ernsthaft darüber nachzudenken, was passieren würde, wenn. Das wäre auch zu radikal, viel zu anstrengend. Einfach nicht gesellschaftskompatibel. 1999 habe ich Ketan das erste Mal getroffen. Damals war ich 15 und habe gerade Praktikum am Theater gemacht. Dort habe ich auch zum ersten Mal Leute getroffen, die so ganz anders waren als meine Eltern und auch als die Freunde meiner Eltern. Ketan hat in der Zeit Bühnen gebaut. Und vielleicht war er am anderssten von allen, die anders waren. Ich weiß, das ist kein Wort, aber es ist einfach eine sehr zutreffende Beschreibung. Erzählungen über die Wanderschaft, über ein Leben ohne Haus, ohne Geld und ohne Besitz,
seitdem ich auf diese Wanderschaft gegangen bin, dann muss man, vielleicht ist das der wesentliche Unterschied mit diesem, was man hinter sich lässt und auf was man zugeht. Also die bürgerliche Existenz hinter sich zu lassen, heißt ja nicht nur das Konzept Bankkonto, das Konzept Rentenversicherung und so weiter, sondern da ist auch das Konzept der Behausung und die Realität des offenen, freien Himmels. Das ist aber die eigentliche planetare Wirklichkeit.
Planetare Wirklichkeit. Der radikale Gegenentwurf zur bürgerlichen Spießigkeit. Die fand ich damals mit 15 einfach nur zum Kotzen. Dabei habe ich mein ganzes Taschengeld für H&M-Klamotten ausgegeben. In meinem Zimmer lief die Heizung volle Möhre, während das Fenster offen stand. Aber irgendwie faszinierte mich der Mensch Ketan. Er stand für eine komplette Abkehr vom Konsum. Mir kam er vor wie ein Visionär oder auch wie ein Vorbild. Der Visionär. Zack, Schublade auf, Ketan rein, Schublade zu. Und dabei ist Ketan nicht in einem super coolen Zirkus mit Feuerspuckern und Seiltänzern aufgewachsen, sondern in einem Einfamilienhaus mit Vorgarten und einem Fabrikarbeiter und einer Hausfrau. Und als er dann 18 war, hat er sich einfach so von der Schule abgemeldet und auf den Weg gemacht, um etwas zu lernen. Das nämlich haben seiner Meinung nach die Lehrer versäumt. 13 Jahre lang ist er auf Wanderschaft gegangen. Er hat unter freiem Himmel geschlafen, er hat von dem gelebt, was Leute ihm gegeben haben. Und er hat sich verschiedene Handwerke beibringen lassen. Er hat sehr viel gelesen und studiert. Natürlich nicht an der Uni, sondern an der Welt.
Also ich bin ja aufgebrochen sozusagen in die Gegenrichtung des Mainstream. Ich habe herausgefunden, ja, das Paradies gibt's. Das Paradies ist immer da. Es ist eine Grundqualität dieser Schöpfung, das paradiesische Dasein. Es ist ausschließlich der Mensch, der durch seine Fehlhaltung zum Paradiesischen, nämlich mit Gier und Besitzanspruch, das Paradies sozusagen verschwinden macht. Augenblicklich. Es gibt keine Freiheit des Menschen oder der Menschheit ohne die Freiheit der Erde.
Keine Freiheit der Menschen ohne die Freiheit der Erde. Der Umweltaktivisten-Heini. Zack, Schublade auf, Ketan rein, Schublade zu. Nach der Wanderschaft hat er ungefähr 40 Jahre lang in einem Zirkuswagen gelebt. Auf verschiedenen Plätzen in Köln und Umgebung. 2007 hat er sich dann schließlich auf einem brachliegenden städtischen Gelände niedergelassen. Mitten in der Kölner Innenstadt. Und dort hat er das Paradies ausgerufen. Nach dem Abi habe ich ein paar Jahre lang mal alles Mögliche ausprobiert. Mal hier, mal da, rumgejobbt. Und einmal, da war ich auf einer Party, wo ich wenig Leute kannte. Und alle haben sich gegenseitig erzählt, was sie studieren und was sie danach werden wollen. Und ich habe Panik bekommen. Ich wollte auch was werden, um dann irgendwann was zu sein. Also habe ich mich an der Uni eingeschrieben, mit 24. Und weil die meisten anderen Erstsemestler 5 Jahre jünger waren als ich, hatte ich das Gefühl, ich müsste super fleißig sein, einfach um die verplemperte Zeit wieder gut zu machen. In meinem Kopf drehte sich alles um Studiengebühren und um Regelstudienzeit und um Hausarbeiten. Bloß nicht abgehängt werden auf dem Weg in die Leistungsgesellschaft. 2009, also 10 Jahre nach unserem ersten Kennenlernen, habe ich Ketan wieder getroffen. Mehr durch Zufall. Ich war mit Freunden unterwegs und die haben dann irgendwann beschlossen, ihn zu besuchen. Im Paradies. Das war ein schöner Ort. Auf diesem ehemaligen Industriegelände, das jahrzehntelang ungenutzt war, hatte er sich breit gemacht. Direkt an einer Wohnstraße und trotzdem kaum einsehbar. Es gab eine Art Baustellenzaun, der das Gelände abgeriegelt hat. Darüber stand in großen Lettern: Liebe lacht frei. Ketan ist ein Aufwertungskünstler. Das heißt, er sammelt alles Mögliche und macht daraus etwas Neues. Und das zweistöckige Haus, das sich Ketan dort gebaut hat, das war echt beeindruckend. Es gab außerdem so eine Art freie Küche. Und dort hat er aus containerten Lebensmitteln und gespendeten Sachen Essen gekocht. Für jeden, der Hunger hatte. Ein bisschen Villa Kunterbunt, ein bisschen das Zuhause von Peter Pan im Nimmerland. Bloß nicht erwachsen werden. Da ist es wieder. Villa Kunterbunt, Wagenplatz. Der Althippie. Zack, Schublade auf, Ketan rein, Schublade zu. Zurück zur Uni. Eines meiner Seminare damals ist Sozialpsychologie. Dort habe ich gelernt, dass Vorurteile entwicklungspsychologisch verankert sind. Wir Menschen sind geboren, um in Schubladen zu denken, damit wir im Notfall Gefahr schnell abwehren können. Ketan hingegen sichert sein Überleben in dem Paradies, in dem es für jeden offen ist. Alle sind willkommen. Und anstelle meiner naiven Begeisterung für Ketan ist jetzt Argwohn getreten. Wie kann er sich das leisten, so zu leben? Darf er das überhaupt auf einem Grundstück, das ihm noch nicht gehört? Oder vielleicht ist er ja bloß ein armer Spinner, der sich seine Welt aus Müll so zurechtbastelt, wie er sie braucht und komplett den Bezug zur Realität verloren hat. Nach 8 Jahren wird Ketan im Mai 2015 aus seinem Paradies vertrieben. Die Stadt hat ihn und sein Projekt bis dahin geduldet. Aber jetzt will sie das Gelände zurückhaben, denn dort soll das neue Stadtarchiv entstehen. Er ist gezwungen, alles zurückzulassen.
Die Stadt Köln ist ja bei der Ausradierung des Paradieses ist ja sogar so weit hingegangen. Die hat ja auch mein komplettes Büro, meine Geburtsurkunde, meine ganzen Dokumente, alles in Müllcontainer verfrachtet. Obwohl es einen Gerichtsbeschluss gab, alles ist vernichtet worden.
Hast du danach irgendwie gedacht, der Traum ist ausgelebt?
Also als ich da rausgegangen bin und dann noch gesehen habe, dass sie jetzt mit Bagger reinfahren, also da habe ich auch kurz, sagen wir mal, meinen Verstand verloren.
Das ist heute etwas über 1,5 Jahre her. Als ich ihn anschreibe, um den Beitrag mit ihm zu machen, habe ich keine Ahnung, wo er gelandet ist. Einerseits hat er sein erschaffenes Paradies verloren, andererseits schien ihm Besitz aber auch nie wirklich interessiert zu haben. Sein neues Zuhause ist deshalb eine Überraschung.
Nicht erwartet, den Ketan zu besuchen und Corbusier-Möbel vorzufinden.
Ja, wir alle haben sehr verschiedene Seiten in uns, oder?
Das ist Ketans Lebensgefährtin. Seit 5 Monaten lebt er hier bei ihr, in einem kleinen Dorf auf dem Land. Das Haus ist sehr schön. Im Wohnzimmer hat auch Ketans riesige, selbstgebaute Harfe einen Ehrenplatz gefunden. Ich würde sagen, er hat es sehr, sehr gut getroffen hier. Schickes Haus, tolle Möbel. Ketan zurückgekehrt im Normalo-Leben? Vielleicht. Der Normalo. Zack, Schublade auf, Ketan rein, Schublade zu. Auf der anderen Seite, gesetzliche Altersvorsorge hat er nicht. Krankenversicherung hat er nicht, braucht er nicht.
Also ich habe mich entschlossen, obwohl praktisch alle meine Zeitgenossen auf Rentenversicherung setzen. Ja, dann landest du mal das halt. Okay. Ich wollte da nie landen. Ich war mein Leben lang hilfsbereit. Und ich setze darauf, dass eben, wenn ich in Not komme, irgendwie jemand aufmerksam wird und bereit ist, mir zu helfen. Also so stelle ich mir meine Altersversorgung vor. Ja, und deswegen ist das ein ganz wesentlicher Teil dieses Experiments, menschlich sein oder so.
Ketan weiß, dass er keine Rente hat. Also muss er auch keine Angst haben, dass sie irgendwann mal nicht reicht. Das klingt so einfach und doch nicht wirklich nach einer Lösung für jeden. Es ist eben auch nicht einfach, Ketan zu begreifen. Und es ist nicht einfach, meine eigenen Vorurteile und Schubladen zu hinterfragen. Mit 15 war ich von Ketan so beeindruckt und begeistert. Mit 25 war ich irritiert und irgendwie ablehnend. Heute halte ich ihn für einen großartigen Spinner, aber auch einen, den ich ernst nehmen kann. Denn wenn man sich erstmal auf Ketans Welterklärung einlässt, und das ist einfach, denn er spricht mit so einer Leidenschaft, die ansteckend ist, dann ist auch irgendwann irgendwie alles schlüssig. Und ich denke mir so, ja! Und dann kurze Zeit später denke ich mir aber so, hä? Wie? Was? Hm? Nein, also so einfach ist das nicht. Aber zuhören, interessiert sein, genau darum geht es, Ketan, ja. Einander zuhören, so könnte Weltfrieden gehen. Dafür muss der Mensch aber Räume schaffen, für Dialog. Auch das hat Ketan schon mal versucht. Auf dem Gelände seines Paradieses hat er die Weltfriedakademie ins Leben gerufen. Ein Ort, an dem die Menschen miteinander reden und einander zuhören. Wo ein gemeinsamer Dialog entsteht über die Zukunft. Denn auch das ist Teil von Ketans Kunstverständnis. Wir sind alle Künstler und gestalten künstlerisch unsere Umwelt. Und so können wir Weltfrieden herbeiführen.
Mich interessiert die Substantivierung. Wie können wir in den Handlungen, die wir täglich tun, friedlich gehen, friedlich stehen, keine Kinder kriegen, sondern Kinder Frieden, ja, und so weiter. Da gibt es eine Menge drüber nachzudenken.
Der Waldorfschullehrer. Zack, Schublade auf, Ketan rein, Schublade zu. Über Kinder Frieden, Kinder kriegen, muss ich innerlich schmunzeln. Also gucke ich aus Interesse doch mal nach. Tatsächlich, kriegen, Herkunft von Krieg. Ursprünglich sich etwas durch Krieg aneignen. Kinderfrieden ist also ganz unumstritten sehr viel schöner. Aber verändert man mit Wortklauberei wirklich die Welt?
Ganz aktuell stehen wir wirklich vor der Wand, ne, finde ich.
Kurz Zwischenfrage. Wenn du das seit 35 Jahren mit dir rumschleppst, nervt dich das nicht? Im Grunde genommen ist die Lösung ja gar nicht so kompliziert, ne? Menschen müssten einfach zuhören.
Ja, klar. Das ist ja das Erschreckendste. Die Lösung ist so furchtbar einfach. Das Leben ist eigentlich so wundervoll. Und das, wahrscheinlich ist das mit ganz viel Schmerzen verbunden, das loszulassen, dieses Konzept, dass das Leben anstrengend sein muss.
Ja, was ist er denn jetzt, der Ketan? Ist er ein Buddhist? Je mehr Zeit ich mit ihm verbringe, desto weniger weiß ich, ihn einzusortieren. Versuche ich, ihn in eine Schublade zu stecken, zack, springt er in einem hohen Bogen wieder raus. Irgendwann stehen alle meine Schubladen offen. Alles hängt raus. Ein Haufen Unordnung in meinem Kopf. Was ist er denn jetzt? Links, Kommunist, vielleicht sogar Anarchist, egal, zack, irgendeine Schublade, scheißegal, Ketan rein, Schublade zu. Macht eh keinen Sinn mehr, mein System.
In dem Moment, wo mir ein Freund gegenübertritt und definiert sich als links, für das, was Menschsein angeht, sind sie gespaltene Persönlichkeiten, sind sie nicht authentisch, sondern eben links oder rechts. Ja, sei mal die ganze Zeit links oder rechts. Also was kannst du machen, ey? Das ist wie einarmiger Bandit, ja, das ist furchtbar, ja, ist einäugig blind immer. Ja? Da gibt es natürlich dann ja auch die ganzen Ideologiefreaks.
Ne? Was sind denn die Ideologiefreaks?
Ja, Autonome, sag ich mal, die so ein Label da vor sich, oder die Grünen. Ja, oder ja, komm, die Grünen, ey. Oder Sozialisten oder Kommunisten, also diese ganzen Ismus-Fanatiker, ja, die eben ja auch nichts anderes tun, als sozusagen. Also irgendwas auf sowas Größeres da projizieren, anstatt für sich selber zu sprechen.
Später frage ich mich, ob Pazifismus nicht auch irgendwie ein Ismus ist. Aber egal, ich höre ihm lieber zu, wer auf seiner Harfe spielt. Ketan begreifen. Bedeutet für mich, damit klarzukommen, dass meine Schubladen Mist sind. Bedeutet auch, dass ich auf viele meiner Fragen keine Antworten bekommen habe. Das ist ganz schön anstrengend. Ketan sagt von sich, er lebt im Hier und Jetzt. Aber Ketan ist auch jemand, der mit seinen Gedanken immer bei der ganzen Welt ist. Und vielleicht bleibt er genau deshalb für mich auch so ungreifbar.
Boah, das habe ich ja nie gehört.
Ich auch nicht.
Rebecca Endler hat sich mit Ketan getroffen. Niloufar Elhami ist noch bei mir im Studio. Nilo, wir brauchen solche Menschen wie Ketan unbedingt, oder?
Also auf jeden Fall braucht die Gesellschaft solche Leute, weil er zwingt uns ja, einfach ihm zuzuhören, weil er so verschwurbelt manchmal erzählt und so verkopft und dann wiederum so von Liebe und dass du denkst, nee, Moment mal, ich muss jetzt kurz eine Pause einlegen und einfach mal zuhören. Was will er denn eigentlich?
Und dann drüber nachdenken und vielleicht zu was kommen.
Wie Rebecca, genau.
Wie Rebecca. Übrigens habe ich ja, ich war mal da im Paradies von Ketan, als es das noch gab. Ach. Hier in Köln. Es war so ein Abend, wir haben ganz in der Nähe gefeiert, eine Grillparty und Bier getrunken. Und einer der Künstler, der auf dem Gelände auch seine Werkstatt hatte, kam dann zu uns und wir erzählten so ein bisschen, hat mit uns Bier getrunken. Und irgendwann sagte der, komm mal mit. Und dann hat er mich dahin geführt auf dieses Gelände mit diesen wunderbar selbstgemachten Hütten. Es war ein Feuer in der Feuerstelle, ne? Und da saßen ganz viele Menschen, so Männer zum Teil mit nackten Oberkörper, Rastas, mit ganz schrägen Frisuren und so, und spielten irgendwie Trommeln und so.
Ja, genau. Ich war schon, haben wir einen Beitrag auch gehört.
Genau. Und ich war auch schon ordentlich betrunken und habe mich dann hingesetzt und es war wirklich, ich habe mir so an den Kopf gefasst und dachte, what? Wo bin ich hier? Das war eine andere Welt, eine tolle Welt, eine Welt, die mir auch ein bisschen Angst gemacht hat, weil es irgendwie freaky war. Aber
warum? Weil
naja,
das
war
klingt
das so,
ja an
weil,
sich total nett, ne? Lagerfeuerstimmung. Ja,
genau, Lagerfeuerstimmung, aber weil ich war so betrunken und das war so eine andere Welt, weißt du, ich war wie so rausgerissen aus dem, ne, vorher eine normale Grillparty und jetzt auf einmal bam, da drin. So, und was dann aber wirklich strange war, ich saß dann da und ich habe nicht mitgetrommelt oder so, habe einfach nur geguckt und irgendwann sagte einer, so ein glatzköpfiger Typ, habe ich in Erinnerung, ob es stimmt, weiß ich nicht, sagt er dann zu mir, du musst jetzt wieder gehen.
Was?
Und dann bin ich da wieder weg. Und Und seit diesem Erlebnis wollte ich immer wieder mal hin, am Tag oder so, und mir das mal angucken und habe es leider nie gemacht. Und jetzt ist ja Kethans Paradies,
nicht mehr. Ja,
kaputt und baggern weggeräumt.
D-Radio Wissen 100.
Jemen, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Iran und Somalia. In all diesen Ländern wurden 2016 Menschen hingerichtet, weil sie homosexuell waren. In 9 Ländern der Erde gibt es die Todesstrafe für Homosexuelle. Alles mehrheitlich islamische Länder. In der Denke von fundamentalistischen Islamisten ist, genauso wie bei den fundamentalen Christen, Homosexualität eine Sünde, eine Krankheit, gehört weg. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie das sein muss, wenn ein junger Mann, der Imam werden will, in einer salafistischen Koranschule entdeckt, ich bin schwul. Das geht nicht. 2 verschiedene Schubladen. Entweder das eine oder das andere, könnte man da denken. Schwul und Imam, das geht nicht. Geht doch. Aber es ist alles andere als einfach. Julia Möckel hat Ludovic Mohamed Zahed getroffen.
Wenn wir Schulter an Schulter gebetet haben, was wir oft gemacht haben, weil unser Verhältnis zu dieser Zeit immer enger wurde, da kamen manchmal andere und haben uns auseinandergezogen. Sie sagten, nein, wir beten zwischen euch. Ihr betet nicht Schulter an Schulter.
Mit dir stimmt was nicht. Du bist irgendwie falsch. Dieses Gefühl vermitteln die anderen Ludovic damals. In der Koranschule in Algier, als der heute 39-jährige Ludovic Mohamed Zahed ungefähr 16 Jahre alt ist und noch Lotfi heißt. Und eben besonders gerne neben einer ganz bestimmten Person betet.
Djibril.
Djibril. Der Lotfi beibringt, so zu beten wie der Prophet Mohammed. Djibril, der Lotfi seinen ersten eigenen Koran schenkt. Djibril mit den schwarzen Locken.
Irgendwann haben die anderen Mitschüler von Djibril gefordert, gib ihm nicht mehr die Hand, du verbringst zu viel Zeit mit ihm.
Die anderen Koranschüler grenzen Lotfi mehr und mehr aus, versuchen ihn von Djibril fernzuhalten. Aber warum, fragt sich Lotfi. Wir sind doch nur Freunde, oder? Djibril ist ein bisschen sowas wie Lotfis Mentor. Er ist 9 Jahre älter als Lotfi und darf in der Koranschule schon unterrichten. Etwas, was Lotfi später auch mal machen will. Andern den Koran näher bringen. Als Lehrer oder vielleicht sogar als Vorbeter in einer Moschee. Als Imam. Dafür lernt Lotfi.
Mit 12 Jahren ungefähr habe ich angefangen, islamische Theologie zu studieren, in Algerien, in einer Koranschule. Ich habe den Koran zur Hälfte auswendig gelernt und den Rest habe ich auch studiert. Wir haben in der Koranschule den Koran auch ausgelegt.
Lotfi Mohamed Zahed ist in Algerien geboren. Sein Vater, der erst Bürobedarf verkauft und später in der Ölindustrie arbeitet, zieht zwar mit der Familie nach Paris, als Lotfi noch ganz klein ist, aber trotzdem wächst Lotfi irgendwie auch in Algerien auf. Denn die Ferien verbringen er, seine kleine Schwester und sein älterer Bruder immer in der Heimat. Dann ist Lotfi in Algier, wo er den Koran studieren kann, wo Djibril ist, wo alles gut ist. Wären da nicht diese Träume?
Ich habe die sofort nach dem Aufwachen wieder verdrängt. Hab schnell geduscht, bin in die Moschee gegangen. Hab nicht drüber geredet, nicht mehr drüber nachgedacht.
Aber irgendwann hat Lotfi diese Träume und Gedanken nicht mehr nur nachts.
Wenn ich irgendwohin unterwegs war oder unter der Dusche, paff, waren diese Gedanken wieder da.
Lotfis Gedanken und Träume drehen sich um Männer und um Djibril.
Comment on appelle ça, je le savais pas encore.
Damals, ich wusste nicht, wie man das nennt.
Kurz vor seinem 17. Geburtstag sitzt Lotfi in seinem Zimmer in Algier und schaut französisches Fernsehen über Satellitenschüssel.
Und da waren ein Paar, 2 Männer. Die haben davon erzählt, wie wichtig es für sie ist, sichtbar zu sein. Draußen, in der Stadt, in der Öffentlichkeit. Wie wichtig es ist, die eigene sexuelle Identität zeigen zu dürfen. Dass das vielen hilft.
In diesem Augenblick versteht Lotfi, ich bin schwul.
Ich bin einerseits erleichtert, aber gleichzeitig bekomme ich Panik, weil ich mir denke, wenn ich so bin, sind das ziemlich schlechte Neuigkeiten. Denn in dem Milieu, in dem ich seit Jahren studiere, ist das ein Problem. Das, was ich bin, ist mit dem Islam nicht vereinbar.
Jedenfalls nicht mit dem Islam, den ihm seine Lehrer in der Koranschule in Algier eintrichtern.
Das war Salafismus, also ein Islam voll von Politik und Vorurteilen, mit einer Rhetorik, die einen ganzen Teil der Bevölkerung strikt ablehnt, nämlich alle, die nicht ihrem Ideal entsprechen.
Auch Homosexuelle passen nicht ins salafistische Weltbild. Schwulsein ist in den Augen von Lotfis Glaubensbrüdern Haram, Sünde.
Ich habe mich gefragt, warum empfinde ich das? Ich gehe in die Koranschule, bete 5-mal am Tag. Wenn man alles so macht, wie es die Lehre verlangt, dann dürfte man doch gar nicht das fühlen, was sie als gegen die Natur bezeichnen.
Eigentlich bräuchte Lotfi dringend irgendwen zum Reden, aber zu wem soll er gehen? Zu seinen Freunden aus der Koranschule? Ja, wohl eher nicht. Zu seinen Eltern? Lotfis Eltern sind Kabylen, stammen also aus der Bevölkerungsgruppe, die schon immer in Algerien lebt. Schon bevor im 7. Jahrhundert nach Christus die Araber kommen und das Land islamisieren. Und erst recht bevor im 19. Jahrhundert die Franzosen kommen und Algerien kolonialisieren. Heute, rund 55 Jahre nach der Unabhängigkeit Algeriens, sind die dort lebenden Kabylen größtenteils Muslime. Lotfis Eltern auch, aber mit dem dogmatischen, konservativen Salafismus können sie trotzdem nichts anfangen.
Mein Vater fastet nicht im Ramadan und betet auch nur ab und zu. Auch meine Mutter ist zwar religiös, aber überhaupt nicht dogmatisch. Sie trägt zum Beispiel nur zu bestimmten Anlässen Kopftuch. Sie ist ziemlich locker, was das angeht.
Lotfis Eltern haben eher Angst, dass ihr Sohn zu radikal wird. Auch weil einige Salafisten damals in Algerien zum Heiligen Krieg aufrufen. Als sich abzeichnet, dass die Partei Islamische Heilsfront bei den Wahlen Anfang der 90er sehr stark abschneiden wird, putscht sich das Militär an die Macht. Und einige militante islamistische Gruppen reagieren mit dem Aufruf zum Dschihad. Der algerische Bürgerkrieg beginnt.
Die Salafisten, mit denen ich zu tun hatte, waren friedlich. Sie waren gegen den Dschihad. Aber trotzdem hatten meine Eltern Angst.
Dass Lotfi sich mit Salafisten abgibt, ist nicht das Einzige, womit seine Eltern nicht einverstanden sind.
Als ich 8 Jahre alt war, sagte mein Vater vor der versammelten Familie am Essenstisch zu mir, dass ich eine Heulsuse bin, ein kleines Mädchen, eine Memme. War außer sich vor Wut, weil ich in seinen Augen viel zu feminin war. Und danach hat er fast 10 Jahre lang kaum mit mir gesprochen.
Noch heute erinnert sich Lotfi daran, wie er als kleiner Junge im Wohnungsflur steht und zu seinem Vater hochschaut. Doch der dreht sich weg, geht einfach an ihm vorbei und schweigt. Der Vater schweigt auch, als Lotfis älterer Bruder ihn verprügelt, ihm dabei sogar die Nase bricht. Manchmal belauscht Lotfi seinen Vater und seinen Bruder abends. Was machen wir nun mit ihm? Was können wir tun, damit er ein richtiger Mann wird?
Ich habe später verstanden, dass er das gemacht hat, um Druck auf mich auszuüben, um mich dazu zu bringen, männlicher zu werden, mich anzupassen, konform zu sein, weil er dachte, dass das besser ist für mich.
Ich finde es krass, wie viel Verständnis Lotfi für seinen Vater hat. Aber ich bin auch nicht in Algerien aufgewachsen, wo Homosexualität unter Strafe steht. 2 Jahre Gefängnis oder noch länger, wenn der Beschuldigte für Homosexualität Propaganda macht. Vielleicht ahnt sein Vater schon viel früher als er selbst, dass Lotfi schwul ist und hat Angst um ihn. Als Lotfi 17 Jahre alt ist und gerade gecheckt hat, dass er schwul ist, kommt sein Vater plötzlich zu ihm.
Er ist sehr intelligent. Ich bin mir sicher, dass er gespürt hat, dass ich mir Fragen zu meiner Sexualität stelle. Und wahrscheinlich hat er Angst, mich zu verlieren oder davor, dass ich mich umbringe. Jedenfalls sagte er, du weißt, mein Sohn, du kannst immer mit mir reden, du kannst mir alles sagen. Ich war völlig perplex, da er noch nie so mit mir geredet hatte.
Jetzt ist es Lotfi, der schweigt. Jedenfalls gegenüber seinem Vater. Er vertraut sich jemand anderem an.
Djibril.
Djibril. Ich habe zu ihm gesagt, hör zu, ich habe Gefühle für dich. Er sagte, das geht vorbei, wenn du erstmal verhaltet bist. Du musst der Versuchung widerstehen und so weiter. Es war interessant, denn er war auf der einen Seite sehr offen und ich glaube auch, dass er ähnlich empfunden hat. Aber er war nicht offen genug, um das Dogma in Frage zu stellen.
Auch Lotfi ist nicht bereit dafür. Noch nicht. Schließlich steht sein Lebenstraum auf dem Spiel. Seit kurzem hat er ein Dokument aus Saudi-Arabien in der Tasche. Das wird ihm ermöglichen, an der Universität in Medina zu studieren. Dort, wo der Prophet begraben liegt. Damit könnte er viel mehr werden als nur ein gewöhnlicher Vorbeter in irgendeiner Dorfmoschee. Ein viel höherer Imam. Ein richtiger Gelehrter. Also unterdrückt Lotfi seine Gefühle. Was er im Grunde ja schon jahrelang tut gegenüber Djibril. Besonders im letzten Jahr ist der Kontakt sehr intensiv geworden, denn Lotfis Familie wohnt nun wieder permanent in Algier.
À l'étranger, une voiture piégée a explosé.
30. Januar 1995. Eine Autobombe explodiert, mitten in Algier. 42 Tote, fast 300 Verletzte. Der Bürgerkrieg zwischen Islamisten und den Sicherheitskräften und Geheimdiensten der algerischen Militärregierung ist plötzlich ganz nah.
Bombenexplosionen, Schießereien mitten auf der Straße. Einige Wochen später sagte mein Vater, es ist zu gefährlich hier. Wir müssen Algerien verlassen. Und ich sagte, ja, du hast recht. Er war überrascht, dass ich nicht gegen seine Entscheidung rebellierte. Denn ich war hier ja sehr verwurzelt, mit der Moschee gleich nebenan und mit meinen Freunden.
Und vor allem mit Djibril. Aber vielleicht ist Lotfi trotzdem insgeheim froh darüber, wegzugehen. Und zwar nicht nur, weil in Algerien Bürgerkrieg ist. Der Umzug der Familie nach Marseille in Frankreich gibt Lotfi die Chance, einen Teil von sich kennenzulernen, den er bislang unterdrückt hat.
J'ai rencontré quelqu'un.
Ich habe jemanden kennengelernt, älter als ich. Wir hatten keine Liebesbeziehung, aber er hat mich anderen Freunden vorgestellt und wir sind zusammen ausgegangen auf Gay-Partys und sowas. Dadurch bekam Schwulsein für mich hier in Frankreich ein anderes Gesicht als in Algerien. Ein freundliches, solidarisches. Das hat mir sehr geholfen. Leute um mich zu haben, die älter und erfahrener waren. Ein bisschen wie in der Koranschule. Eine andere Form der Ausbildung.
Un peu comme à la madrasa, mais c'est une autre forme de madrasa finalement. Une autre forme de formation.
Eine Befreiung, einerseits. Andererseits beginnt damit ein neuer Kampf. Der Kampf gegen seinen Glauben. Zuerst geht Lotfi auch in seiner neuen Heimat Marseille noch weiter in die Moschee.
Ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, du kannst nicht so weitermachen. Du wirst sonst depressiv oder bringst dich um. Ich war richtig gestresst, hatte mit Angstschweiß zu kämpfen. Also habe ich mich wirklich gezwungen, aufzuhören. Ich wollte den Koran in die Hand nehmen und sagte zu mir selbst, nein, du willst aufhören, dann mach auf.
Lotfi macht einen radikalen Cut, rasiert sich den Bart ab und schreibt sich an der Uni für Psychologie ein. Als Schüler kann ich ja sowieso niemals Imam werden, denkt Lotfi damals. Dafür entdeckt er endlich seine Sexualität, wenn auch immer noch so, dass seine Familie nichts davon mitbekommt. Er verliebt sich, hat seinen ersten Freund, wird betrogen, macht Schluss. Mit knapp 20 im September 1997 macht er einen HIV-Test, routinemäßig, bevor er eine neue Beziehung eingeht. Der Test ist positiv.
Das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich musste mit einer ganzen Menge klarkommen in dieser Zeit. Der Bürgerkrieg in meiner Heimat, HIV, meine Homosexualität und dann noch der Rassismus, der mir als Araber in Frankreich entgegenschlug.
Es ist nicht der erste Moment im Interview mit Lotfi, an dem ich ihn bewundere. Dafür, wie er es schafft, ein Hindernis ums andere zu verpacken, das ihm das Leben in den Weg räumt. Auch jetzt wieder, mit 21, gerade mal 1 Jahr nach dem positiven Testergebnis, ist Lotfi stark genug für einen ganz entscheidenden Schritt in seinem Leben.
Ich habe eine kleine Tasche zusammengepackt, bevor ich meine Familie zusammengerufen habe. Ich dachte ja, die schmeißen dich raus.
Er will sich outen. Lotfi studiert damals Psychologie an der Uni in Aix-en-Provence, 30 Kilometer nördlich von Marseille. wohnt aber zu diesem Zeitpunkt noch zu Hause bei seinen Eltern. Und auch finanziell ist er noch alles andere als unabhängig.
Mein Vater hat mir ja immer versprochen, wenn ich so wäre, würde er das niemals akzeptieren. Er würde mir das Kreuz brechen, mich lebendig begraben, sowas. Aber als ich dann sagte, dass ich schwul bin, da meinte er nur, er ist unser Sohn, wir müssen das akzeptieren.
Der Patriarch hat gesprochen. Ende der Durchsage. Ab jetzt keine schwulenfeindlichen Sprüche mehr zu Hause. Auch Lotfis älterer Bruder gibt endlich Ruhe und akzeptiert seinen kleinen Bruder so, wie er ist. Vielleicht fällt es Lotfis Vater hier in Frankreich leichter, einen schwulen Sohn zu akzeptieren, als in Algerien, weil er hier dafür zumindest nicht ins Gefängnis kommt.
Jetzt sagte er, aber komm nicht in 10 Jahren zu mir, um nicht an meiner Schulter auszuheulen. Denn das wird sehr schwer. Aber ich hatte viele Freunde damals, war ein selbstständiger, junger Erwachsener geworden. Das machte mir keine Angst.
Und wo Lotfi gerade dabei ist, räumt er gleich noch weiter auf. Er beantragt die französische Staatsbürgerschaft und gibt sich einen neuen französischen Namen. Ludovic. Ein Name, mit dem man in Frankreich auch heute immer noch leichter eine Wohnung findet als mit Lotfi. Lotfi lebt also als Ludovic weiter. Er studiert, gründet eine Hilfsorganisation für HIV-positive Kinder, reist dafür um die halbe Welt. Bis er mit Ende 20 eine Art Bilanz zieht.
Ich habe mit meiner Schwester darüber geredet, zu Hause auf meiner Couch. Ich habe zu ihr gesagt, ich habe eine Wohnung, einen Job, habe studiert und die Welt gesehen. Es ist komisch, weil ich bin immer noch nicht glücklich.
C'est bizarre, parce que je suis toujours pas heureux.
Jedenfalls nicht so, wie es früher war oder so, wie er dachte, es einmal werden zu können. Damals, als kleiner Junge in Algier, als er seiner Oma beim Meditieren zuschaut.
Jeden Morgen ist sie noch vor Sonnenaufgang aufgestanden, zum Morgengebet, und hat meditiert, 2 Stunden.
Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar.
2 Stunden lang sitzt sie in ihrem Zimmer auf dem Bett, im Dunkeln, und immer wieder ein und dasselbe Gebet. Die Ruhe, die seine Oma in diesen Momenten ausstrahlt, die Worte, die sie da vor sich hin murmelt. Schon als Kind will Ludovic wissen, wo das alles herkommt.
Also habe ich den Koran in die Hand genommen und habe mir gedacht, da müssen so viele wunderbare Dinge drin stecken. Und ich komme nicht ran.
Als Lotfi Mitte der 1980er zum ersten Mal im Koran von seiner Oma blättert, kann er noch kein Arabisch lesen. Da ist er gerade mal 7 oder 8. Aber er spürt was.
Da ist etwas drin, das Menschen vereint. Etwas, das Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit kreiert. Etwas, das Menschen schon seit Jahrhunderten inspiriert. Und das hat mich ungeheuer angesprochen und angezogen. Ich habe mich ein bisschen verliebt in die Spiritualität und die Philosophie des Islam.
Je suis un peu tombé amoureux de la spiritualité, de la philosophie islamique.
Deswegen ist er in die Koranschule gegangen. Deswegen hat er als Jugendlicher jahrelang den Koran studiert. Mit Ende 20 erkennt Ludovic,
es gibt da was, das ich noch nicht zu Ende gebracht habe. Etwas, das ich unter dem Teppich gelassen habe. Und ich dachte mir, vielleicht ist es die Spiritualität, die mir fehlt, die ich zur Seite geschoben habe.
Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber so wie ich das sehe, schließt sich in diesem Moment ein Kreis in Ludovics Leben. Weil mit der Faszination für den spirituellen Islam hat ja irgendwie alles angefangen, damals in Algier. Und über genau diese alte Faszination findet Ludovic jetzt, als Erwachsener in Frankreich, wieder zurück zum Islam.
Ich habe meine Spiritualität wiederentdeckt, indem ich angefangen habe zu meditieren. Ich habe mich mit Buddhismus beschäftigt, bin nach Tibet gepilgert. Und dort habe ich verstanden, auch bei den Buddhisten gibt es Homophobie. Das ist nicht nur ein Problem des Islam oder vielmehr dessen, was manche daraus machen. Das gibt es überall. Also, vielleicht sollte ich dem Islam eine letzte Chance geben.
Ludovic fängt wieder an, so zu beten, wie es ihm seine erste große Liebe beigebracht hat, damals in Algier. Erstmal nur einmal pro Tag. Und er kramt seinen alten Koran wieder hervor. das Geschenk von Jibril.
Zuerst hatte ich sofort wieder all die Codes und Verbote im Kopf, die mir meine salafistischen Lehrer als Jugendlicher eingetrichtert hatten. Ich musste all das dekonstruieren.
Er liest den Koran noch einmal. Neu. Ohne Vorurteile.
Auch wenn der Koran meist von Heterosexualität spricht, er spricht auch von der Vielfalt der Sexualität.
Zum Beispiel in Sure 17,84.
Ein jeder handelt gemäß seiner eigenen Art. Und euer Herr weiß am besten, wer den rechten Weg geht.
Die eigene Art, von der hier die Rede ist, im arabischen Original steht da Shakilatihi, beschreibt für Ludovic alles das, was ein Individuum ausmacht. Also auch die sexuelle Identität. Auch über sie darf, jedenfalls so wie Ludovic den Koran liest, nur einer urteilen. Gott. Und nicht Regierungen wie in Saudi-Arabien, Iran oder Jemen, die Homosexuellen mit der Todesstrafe drohen. Diese Staaten rechtfertigen das unter anderem mit folgendem Hadith.
Wenn du jemanden siehst, der das tut, was das Volk Lots getan hat,
im Volk Lots sollen Männer mit Männern geschlafen haben,
dann töte denjenigen, der es tut, und denjenigen, dem es angetan wird.
Soll der Prophet gesagt haben. Denn genau das sind Hadithe. Sie gehören nicht zum Koran, der Offenbarung Gottes an den Propheten Mohammed und damit der wichtigsten Quelle des Islam, sondern Hadithe sind Dinge, die Mohammed gesagt oder gebilligt haben soll. Da kann man ja schon mal fragen, ist das denn richtig überliefert?
Dieser Hadith ist mehr als 300 Jahre nach dem Tod des Propheten entstanden. Klar, alle Hadithe sind erst nach dem Tod Mohammeds aufgeschrieben worden. Aber 300 Jahre, das ist schon ungewöhnlich lange. Dieser Hadith ist für mich ganz klar einer, dessen Echtheit nicht sicher ist. Ein Hadith, dem man nicht trauen kann.
Et donc ce Hadith pour moi est très clairement un Hadith apocryphe qui est apparu après, un Hadith mensonger.
Und mit dieser Meinung ist Ludovic Mohammed Zayed nicht allein. Berühmte Islamgelehrte haben diesen und ähnliche Hadithe schon ziemlich früh als unecht und unsicher bezeichnet. Es gibt nämlich auch ganz andere Hadithe.
Anderen Hadithen zufolge hat Mohammed Homosexuelle oder Transsexuelle sogar bei sich aufgenommen. Damals nannte man sie Muhanathun, also androgyne Männer, die sich geschminkt haben wie Frauen oder auch maskuline Frauen. Und die soll Mohammed vor homophoben Gefährten beschützt haben, die sie umbringen wollten.
Ludovic fuchst sich richtig rein in diese Materie. Er fängt an der Pariser Hochschule seine Doktorarbeit zu schreiben über Islam und Homosexualität. Er gründet die Organisation Homosexuelle Muslime Frankreichs. Er heiratet einen anderen schwulen Muslim. Die Ehe hält nicht, aber Ludovic macht weiter. Ein bisschen wie ein Getriebener.
Ich habe wirklich ein wunderbares Leben gehabt. Ich habe so viel erlebt. Aber wenn Jugendliche in Zukunft ein bisschen weniger leiden und sich weniger damit herumschlagen müssten, unaufhörlich gegen Vorurteile anzukämpfen, das wäre schon besser.
Dafür ignoriert Ludovic auch Mails von Leuten, die ihn beleidigen, beschimpfen oder sogar bedrohen. Denn längst nicht alle Muslime denken so fortschrittlich wie Ludovic. Das merkt er einmal mehr Anfang 2012, mit mittlerweile Mitte 30.
Eine transsexuelle muslimische Person war gestorben und kein Imam wollte an ihrem Grab für sie beten. Und da ruft man mich.
Und auf einmal ist Ludovic das, wovon er seit seiner Jugend träumt. Das, wovon er zwischendurch glaubte, es niemals sein zu können. Ein schwuler Imam. Denn so läuft das im Islam. Die Gemeinde wählt sich ihren Imam, ihren Vorbeter. Ludovics Gemeinde, in der Homosexuelle und Transsexuelle genauso willkommen sind wie Frauen, die kein Kopftuch tragen wollen, ist zwar noch relativ klein, aber der 39-Jährige kämpft dafür, dass sie größer wird. Nicht nur in Frankreich.
Imam, c'est un mot arabe, ça veut dire être devant.
Imam ist arabisch und heißt vorne sein. Für mich ist ein Imam aber kein Führer, der alles bestimmt, sondern mehr ein Wegbereiter. Einer, der vorausgeht, um anderen zu ermöglichen, zu folgen. Entsprechend ihrer eigenen Überzeugung und Persönlichkeit.
Ludovic ist schwul und Imam. Julia Möckel hat ihn für uns getroffen.
D-Radio Wissen 100.
So. Jetzt können wir die Schubladen wieder zumachen. Das war eine Sendung zu Vorurteilen. Aber du bist doch schwarz. Hannah Ende hat Azaia Lopez in Kreuzberg getroffen. ganz schön anstrengend. Rebecca Endler hat Rolf Ketan Tepel getroffen, der schwule Imam. Julia Möckel hat Ludovic Mohamed Zahed getroffen. Danke dafür. Vielen Dank auch an Petra Bäumer online und Max Burbach in der Technik. Vielen Dank an Niloufar Elhami für die Redaktion dieser Sendung. Und so eine 100, ne, die geht ja oft nicht spurlos an einem vorbei. Wir haben selber sehr viel nachgedacht über das Thema und über unsere Vorurteile. Wenn ihr mit uns teilen wollt, was ihr so gedacht habt und denkt, schickt uns doch eine Mail. Die 100 erreicht ihr über mail@deradiowissen.de. Dahin dann auch euer Lob, eure Kritik, eure Anregungen für Themen oder eure Geschichten. Geschichten, von denen ihr sagt, das muss dringend mal erzählt werden in diesem Radio da. mail@deradiowissen.de. Wenn ihr den 100 Podcast abonniert habt, dann erstmal danke dafür. Schreibt uns aber doch vielleicht eine Rezension bei iTunes und Co. Wir freuen uns drüber. Und bitte empfehlt uns weiter. In der nächsten Ausgabe geht es bei Stefan Beuting über Lügen und Wahrheit. Wie immer online und im Podcast ab Freitag. Die Live-Sendung dann am Sonntag um 16 Uhr. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin könnt ihr mal eure Schreibtischschublade aufräumen oder so. Ich bin Paulus Müller. Das war 100.
D-Radio Wissen. 100.
Das Gespräch mit Isaiah hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und zwar so sehr, dass ich einen Tag später einen richtigen Streit angefangen habe mit einem Freund von mir. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, auf irgendeiner Party ein Gespräch angefangen. Und dann kam dieser Standardsatz, ja, schwarze Männer hätten ja so große Penisse. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, woher wüsste er das denn? Ja, das ist doch allgemein bekannt und alle Studien würden das ja auch sagen. Und dann meinte ich, google mir die Studie, zeig sie mir, bitte. Und ja, und dann hat er angefangen, mit seinem Handy rumzufummeln und mir so ein paar halbseidene, semi-wissenschaftliche Dinge zu präsentieren. Es waren aber keine wissenschaftlichen Studien dabei, die das 1:1 belegen. Und wir haben uns richtig angefangen zu streiten. Und am Ende meinte er, ja, okay, ey, du hast gewonnen und es stimmt doch nicht. Ich so, ja, wir müssen einfach echt aufpassen, was wir sagen. Und ich hatte gerade erst gestern ein Interview mit jemandem, dem genau diese Sätze sowas von auf den Sack gehen. Ja, und ich glaube, das ist, was Isaiah uns alle auf dem Weg mitgeben will. Wie rassistisch sind wir und wie unterbinden wir aber auch den Rassismus um uns herum, der nicht immer nur von Neonazis aus Brandenburg kommen muss.
Ketan hat mir erzählt, dass Jürgen Dieter von der Heide, ein sehr guter Freund von ihm, über mehrere Jahre lang hinweg Fotos von dem Paradies gemacht hat, alles dokumentiert hat, was dort passiert ist. Jürgen ist mittlerweile verstorben und sein gesamtes Fotoarchiv ist in Besitz der Stadt übergegangen. Das bedeutet, dass demnächst in dem neu errichteten Stadtarchiv irgendwo ein Ort sein wird, wo ein Schrank oder was auch immer steht, in dem es sehr viele Fotos geben wird von dem Paradies. Also quasi von diesem Ort, wie er war, bevor das Stadtarchiv dort errichtet wurde. Also zack, Schublade auf, Fotos vom Paradies rein, Schublade zu und ja, hoffentlich nicht vergessen bis in alle Ewigkeit.
Ich habe Ludovic Mohamed Zahed insgesamt dreimal getroffen. Einmal zum offiziellen Interview und dann noch zweimal privat, ohne Mikro. Zum Fastenbrechen bei einem Freund von ihm in Marseille, weil damals gerade Ramadan war. Und einmal am Strand. Das war sehr wichtig, weil ich gemerkt habe, wie er im Laufe der Zeit Vertrauen gefasst hat zu mir, mir seine Geschichte zu erzählen, sich auch mit mir zusammen teilweise nochmal erinnert hat, was habe ich wann, wie, warum gemacht. So habe ich ihn kennengelernt als Menschen, der sehr reflektiert ist, sehr viel durchgemacht hat in seinem Leben und sich deswegen zur Aufgabe gemacht hat, anderen, die sich in einer ähnlichen Lage wie er befinden, zu zeigen, es lohnt sich, für das einzustehen, was ihr seid, für das zu kämpfen, was ihr sein wollt und woran ihr glaubt.
D-Radio Wissen 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.